Schönen guten Tag, Hermann. Schönen guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen. Hermann sehe ich mal hier in meinem Zoom-Fenster. Er streckt und reckt sich. Und es sieht aus, Hermann, als hättest du so wie so ein kleines Insekt solche Antennen aus dem Kopf fragen. Was ist das da hinter dir, Hermann? Hallo, Hermann.
Hallo, Jan, das sind meine Haare. Ich bin noch nicht ganz frisiert. Meinst du das?
Nee, da hängt doch ein Bogen hinter dir.
Ja, hier hinter mir hängt ein Bogen an der Wand.
Du siehst aus wie so ein kleiner Marienkäfer.
Ja, das stimmt. Das ist mein Arbeitshemd. Das ist ganz untypisch, dass wir uns hier mal sehen. Ich hoffe, das lenkt uns nicht zu sehr ab. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, hast du so einen Lachflash bekommen, dass wir zeitweise die Sendung unterbrechen mussten, gefühlt.
Das stimmt.
Naja, müsste
ja,
gehen,
Hermann, ne? Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ihr da draußen da seid. Wir haben heute spannende Themen mitgebracht. Aus der Natur, aber auch aus dem Technikbereich. Wir sind ja ein Natur- und Naturfotografie-Podcast. Und ich habe heute verschiedenste Dinge aus dem Technikbereich. Wir machen ja sehr viel Natur, aber ich habe auch Naturtechnik-Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Also für alle Menschen da draußen, die Technik hassen, das wird nicht euer Podcast, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber da sind wir ganz transparent. Wir versuchen euch hier nicht auf die falsche Fährte zu locken. Du, Herm. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen aber doch mit dem Naturthema an. Ne? Du hast, glaube ich, eins,
ja,
oder?
Ja, geht so. Wo du gerade übrigens sagst, heute haben wir mal wieder ganz viele spannende Themen für euch. Ist die Frage, ob wir irgendwann mal so einen Podcast anfangen mit transparenter Podcast. Wir haben gar nichts. Wir wissen noch gar nichts. Heute wird es richtig langweilig. Naja, also so ein richtig groß ausgearbeitetes Naturthema habe ich nicht, aber ich könnte vielleicht mal ganz kurz mit dem Wetter anfangen. Wir reden immer ganz über das Wetter. Na, letzte Woche war endlich mal richtig Winter und Schnee. Und es war so unglaublich schön, dass ich jetzt endlich mal auch irgendwo war diesen Winter, wo Schnee lag und ich sogar die Zeit hatte, fotografieren zu gehen. Das habe ich gemacht. Ich war 3-4 Tage draußen unterwegs, teilweise von früh bis spät, in Anführungsstrichen, und habe sehr viel fotografiert, habe sehr viele tolle Naturmomente erlebt, muss ich sagen. Ich habe eine Kette Rebhühner zum Beispiel gesehen, also eine Kette heißt eine Schwarm, heißt bei Rebhühner Kette, die im Schnee unterwegs war, sich teilweise zu so einem ganz kleinen, wie so einen kleinen Kuchen zusammengefercht hat in so einer weißen Fläche, um sich gegenseitig zu wärmen. Super, super schön. Ich habe Kornweihen gesehen, eine männliche Kornweihe, die ganz viel gejagt hat. Absolut schöner Vogel. Ein Foto davon ist, glaube ich, gerade auch bei Instagram hochgegangen. Wenn ihr euch mal angucken wollt, wie eine männliche Kornweihe aussieht, guckt da mal vorbei. Und ich glaube, mein Highlight ornithologisch war eine Sumpfeule, beziehungsweise es waren sogar mehrere Sumpfeulen. Ein Vogel, den es zwar brütend in Deutschland gibt, allerdings man ihn eigentlich, also zumindest ich habe ihn bisher nur im Winter gesehen, wenn er als Wintergast bei uns zu Besuch kommt. Jan, du als, irgendwie fange ich immer an mit du als mir gerade zuhörender Mensch. Was tippst du, wie viele Brutpaare gibt es von der Sumpfeule in Deutschland?
12.
40.
40?
40 bis 45.
Boah, ich weiß, dass die auf den ostfriesischen Inseln große Brutvorkommen haben. Also nicht große, aber da würde ich sie verorten. Jetzt habe ich gedacht, komm, jede Insel eine, machen wir 12 raus. Aber das ist, wo sind die denn?
Da weiß ich auch nicht. Also sie haben ziemlich spezielle Anforderungen an ihren Brutraum. Also sie brüten am allerliebsten in der Nähe von Feuchtgebieten und Mooren, ne? Ja. Sumpf. Ohreule, daher kommt das Ganze auch. Oder auch auf Heideflächen und extensiv genutzten Wiesen. Ich habe mal in Holland oder in den Niederlanden habe ich mal eine auch im Bruthabitat gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gebiet das war, mitten im Sommer. Aber das ist schon selten. Eigentlich sieht man sie vor allem eben im Winter, wenn sie als Gast aus Skandinavien zu uns zu Besuch kommt und hier dann den Winter über verbringt, weil es hier ein kleines bisschen milder ist als da oben. Ja, und das ist eigentlich, also viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu der Sumpfeule. Ich wollte nur mal ganz kurz was zu ihr sagen. Die hat auch so kleine Öhrchen übrigens. Aha. Man denkt am ehesten ja vielleicht jetzt erstmal an die Waldohreule. Die hat ja so richtig stark ausgeprägte Ohren. Die Sumpfeule deutlich, deutlich weniger. Und die sieht man in der Regel auch nicht. Die kann sie aktiv aufstellen. Aber wenn sie so fliegt, dann sieht man die nicht. Dann hat die einfach so ein typisches Eulengesicht. Auch davon, da habe ich leider nicht so ein schönes Foto, sondern eher nur ein dokumentarisches. War mir aber an der Stelle auch mal egal, was ein schöner Vogel ist. Wird vielleicht dann irgendwann auch nochmal bei Instagram zu sehen sein. Sumpfohreule, ganz toller Vogel. Kann ich nur empfehlen.
Ey, ja. Hermann, da habe ich eine perfekte Überleitung für dich. Habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Auf Englisch ist es ja die Short-Eared Owl, ne?
Ja.
Weiß nicht, ob du das wusstest. Aber ich werde gleich hier an den Punkt gehen, wo ich Long-Eared Owls vermute. Finde ich spannend, dass die im Englischen so weit an, also die Waldohreule und die Sumpfohreule, ist ja schon cool. Dass das, aber was ich manchmal spannend finde, ist, dass es im Deutschen dann eher das Habitat beschreibt und im Englischen zum Beispiel sowas wie die Ohren. Das ist ja schon interessant, wie so Namen zusammenkommen, ne?
Ja. Ja, ich meine, wenn immerhin irgendwie schon mal eine Charaktereigenschaft von dem Vogel im Englischen beschrieben wird, kann man sich ja schon glücklich schätzen. Am schlimmsten ist, wenn halt der Name von irgendeiner entdeckenden Person noch genommen wird.
Ich frage mich, ob das auch untereinander so kleine Konflikte gibt. Wenn die sich so auf ihrem Jahrestreffen der Eared Owls treffen, ne, dann kommt so die Long-Eared Owl und die Short-Eared?
Eared Owl?
Ja, doch. Eared Owl. Und ich meine, so eine Waldeule, ne, die braucht ja gefühlt irgendwo so eine Tanne in so einem blöden Vorgarten.
Ja.
Da sitzt sie mit ihren Homies, 10 Stück, irgendwo drin, entspannt sich den ganzen Tag und hat ja nicht so richtig die Probleme, ist super anpassungsfähig. Und dann die Sumpfeule.
Ja.
Wahrscheinlich, wenn in 2 Kilometern irgendwo ein Hund langläuft, der an ihren persönlichen Privatpfosten gepinkelt hat. Du, sorry, aber hier möchte ich einfach nicht mehr leben. Schau, ich sterbe. Bringt sie selber um. Da muss man ja schon fragen, wie unterschiedlich das sein kann, dass sich die Habitatansprüche so stark unterscheiden.
Ja. Verrückt. Ja, wirklich verrückt. Naja, beides auf jeden Fall tolle Vögel. Also Waldeeulen deutlich, deutlich häufiger, gerade ja auch im Frühling bei uns durch die Jungen zu hören, ne, wenn die irgendwie nach Beute oder nach Nahrung schreien zu ihren Eltern. Aber die Sumpfeule, alles schon. Aber das ist auch so ein typischer Vogel, da muss man auch schon ganz schön nerdig im Thema sein, um sich richtig zu freuen über die Sumpfeule. Und man freut sich nur über die Sumpfeule, weil sie selten ist. Das habe ich auch schon häufig jetzt als Kritik gehört aus den Reihen der eigenen Familie, dass wir als entweder als Ornis oder auch als Fotografen uns gerne einfach nur deswegen über irgendwelche Tiere freuen und sie gerne fotografieren, weil sie selten sind. Und ich finde das immer wieder eine lustige Überlegung, wenn zum Beispiel eine Stockente richtig selten wäre, Jan, ne? Dann würden alle total ausflippen und sagen, boah, die ist auch so schön, ne? Der grüne Kopf, der schillert, so muss ich unbedingt dran. Jetzt ist aus Gründen ist leider zum Beispiel eine Schnatterente seltener. Die sieht einfach nur aus wie eine Stockente, die nicht geschminkt ist. Und man fährt viel mehr auf die Schnatterente ab als, oder bei Spießenten ist es auch so. Naja.
Hermann, da habe ich die perfekte Überleitung für unsere Inspiration der Woche. Meine Inspiration der Woche ist eine große Kategorie hier bei uns. Und ich habe mir ein Buch gekauft bei Momops oder sowas, irgend so ein Gebrauchthandel.
Medimops meinst du wahrscheinlich.
Momox.
Das MoMA, da habe ich das gekauft. Irgendwas in New York, keine Ahnung.
Und zwar, du kannst ja mal den Hörerinnen und Hörern den Titel dieses Buches hier vorlesen.
Rainbow Crow. Retold by Nancy, also Rainbow Crow, retold by Nancy van Laan, illustrated by Beatrice Vidal.
Richtig, ein wunderschönes Buch, es ist ein Kinderbuch an alle Menschen, die kleine Menschen geboren haben oder Elternteil von kleinen Menschen sind.
Oder einfach an alle Menschen, die auch mal Kinder waren.
Na? Ja, und ich muss ehrlich sagen, mich hat dieses kleine Kinderbuch hier so berührt und ich fand es so schön. Es ist auch sehr schön gemalt, ich weiß nicht, ob du das siehst. Boah. Alle anderen können es jetzt nicht sehen. Schon sehr Kinderbuch-like, aber es ist so eine schöne Geschichte. Und da geht es nämlich auch darum, dass Menschen immer besonders seltene und farbenprächtige Tiere irgendwie mögen. Oder eben auch manchmal nicht. Also es ist eine spannende Geschichte. Schaut euch das mal an. Also wirklich, es ist eins der schönsten Kinderbücher, was ich seit langem gelesen habe. Und es ist auch nicht dick, man blättert das so durch, aber du, da werde ich nochmal, ich glaube, dieses Buch wird mich das ganze Jahr begleiten tatsächlich.
Echt? Ja,
so Ach, viel schön. Verrate ich schon mal.
Ja. Oha.
Es könnte der Anfang eines neuen Projektes sein.
Aber kein Spoiler an dieser Stelle. Krass.
Gar kein Spoiler.
Ja, das ganze Jahr begleiten ist für mich wieder eine gute Überleitung.
Ja.
Was mich nämlich nicht mehr das ganze Jahr begleiten wird, ist meine Thermoskanne.
Nee. Hermann, wir springen
die ist kaputt gegangen.
Die gute, ne? Emsa. Keine Namen, keine Werbung, ist ja auch kaputt.
Ja, ist kaputt, genau. Ich habe das noch nie gehabt. Okay. Also, du wirst natürlich jetzt gleich sagen, ja, du hättest mal meine Kanne hier kaufen sollen, die war viel besser und so, ne? Sie ist nicht undicht, Jan. Sie ist von jetzt auf gleich isoliert sie nicht mehr.
Nein.
Du schüttest, normalerweise in eine Thermoskanne schüttest du heißes Wasser rein in meinem Fall und dann machst du den Deckel zu und dann ist der Gag, dass die Flasche von außen nicht heiß ist, weil sie ja irgendwie versucht, die Hitze drinnen zu behalten. Und jetzt von jetzt auf gleich ist es so, ich kipp oben Wasser rein und die fasst sich von außen so an wie eine Tasse einfach. Wie eine
Keramik-Tasse. Du kannst sie fast nicht anfassen quasi.
Ist einfach heiß, gibt das einfach direkt durch. Und als ich jetzt im Schnee unterwegs war, würde ich sagen, so nach 2-3 Stunden war es einfach kalt. Und zuvor war die Thermoskanne so, wenn man sich abends Tee reinkippt, verbrennt man sich am nächsten Morgen noch die Schnute. So.
Ja, Hermann, haben wir es da mit einer Wärmebrücke zu tun?
Das ist die Frage. Jan, jetzt entspannt. Ich bin ein bisschen reingegangen und würde jetzt einfach gerne mal von dir wissen, was du dir vorstellen könntest, was Gründe dafür sein können, dass eine Thermoskanne von heute auf morgen sagt, ich bin in Rente.
Boah, das ist eine spannende Problematik. Finde ich gut, dass du da näher an das Thema dich herangetraut hast. Und ich würde sagen, dass es ja immer so aus zwei Schichten besteht. Also es gibt ja quasi eine Innenkanne und eine Außenkanne. Und dazwischen ist Luft, die isoliert. So würde ich sagen, ist die aufgebaut. Mhm. Und entweder ist wahrscheinlich ein Loch in der Innenkanne. Das hättest du aber wahrscheinlich schon rausgefunden, weil dann ist ja das Wasser in der Innenkanne und schüttelt sich da rum. Und du hast quasi einen Zaubertrick, weil kein Wasser in der Kanne, aber irgendwie doch. Deswegen würde ich sagen, dass sich da ein kleines Thermoskannenwesen zwischen die Innen- und Außenwand gesetzt hat und so mit ihren Händen jetzt so nach außen und innen drückt
so eine Brücke
und dir damit den Spaß an der Thermoskanne verderben will. Ja. Weiß ich auch nicht, du.
Also zwischen den beiden Möglichkeiten würde ich sagen, stehe ich selber auch 50-50. Weil ich kann mir weder noch genau erklären. Ich habe also im Internet dann auch gelesen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Thermoskannen. Gehen wir kurz rein. Ne? Es gibt die einen, die haben auf der Innenseite Glas und es gibt die anderen, die sind auf der Innenseite aus Edelstahl. Dieses Modell, was ich habe, ist auf der Innenseite aus Edelstahl. Ja, genau. Und die sind dann nämlich bruchempfindlich. Wenn die hinfallen, eine Thermoskanne, kann es sein, dass dieses Glas, also die Innenschicht quasi kaputt geht. Dann hätte man aber auch mit Scherben und einer Rassel zu tun. Ist bei mir nicht. Meine ist auf der Innenseite auch aus Edelstahl. Ich kipp Wasser rein, ich schütte Wasser raus und es ist kein Wasser, kein Tee in dieser Zwischenkammer.
Okay. Also?
Aber trotzdem.
Es ist auch kein Wesen drin.
Es ist, ich glaube, die Fee können wir ausschließen. Ja. Aber ich habe das, ich schütte was rein und ich habe mir zumindest eingebildet, dass der Pegel danach ein bisschen absinkt in der Kanne. Also, dass er sich irgendwie da rein macht. Und ich trinke so die letzte Tasse kalten Tee aus und dann komme ich irgendwann dahinter, dass es wohl wirklich so sein muss, dass in diese Zwischenkammer mein Tee geflossen sein muss, den ich dann getrunken habe. Was nicht so geil ist.
Oh, da will man wirklich, man will nicht in die Innenwand einer Thermoskanne, da will man wirklich nicht sein. Auch nicht als Fee. Das vielleicht noch dazu gesagt.
Ja. Das sind auch so die
und
Momente,
was machst du jetzt? Du musst jetzt eine neue Thermoskanne haben. Wir fahren bald nach Schottland. Du hast die gleiche nochmal gekauft, weil sie so gut funktioniert hat.
Gleiche Marke, aber größer. Und ein anderes Modell. Ich habe jetzt nicht mehr diese Slimline, sondern ich habe jetzt Senator.
Oh, das ist, glaube ich, aber nicht so gut, Hermann.
Wieso?
Ich habe mich schon nämlich wirklich darauf eingestellt, dass du deine kleine, dünne Thermoskanne mit hast, weil die nämlich als Tee, als Kaffeekanne in Schottland immer perfekt gepasst hat, nicht zu groß war, es passt da Kaffee rein, man will auch nicht 1,5 Liter Kaffee. Und ich habe gedacht, ich habe die Teekanne, habe sie schon eingepackt und du die Kaffeekanne. Aber das wirft ja jetzt alles übereinander. Und in Rucksäcken, hast du ja gerade auch nochmal am eigenen Leib erfahren, beult die dann immer so aus. Und man will ja nicht links und rechts eine große Kanne haben. Also wir brauchen eigentlich noch eine dritte Thermoskanne.
Ich bin schon kurz drauf, also sie ist schon im Warenkorb, weil ich glaube, ich bin auch langfristig gesehen zwei Thermoskannen-Typ.
Ich auch.
Eine kleine und eine große. Die große für einen Tee und die kleine für einen Kaffee.
Für Kaffee. Ja.
Also sorg dich nicht, Jan, ich werd mit einer Kaffeekanne anreisen.
Dazu habe ich ja extra für Schottland jetzt nochmal ein Thermosgefäß, dieses hier, was ich dir jetzt in der Kamera zeige, halte. Ja. Eine Thermoskanne mit einem einfachen Schraubverschluss, wo man Wasser reintut. Weil das ist nämlich auch das Problem, wenn man in der Kälte ist. Alle Schottland-Teilnehmenden kriegen jetzt leichte Panik in ihren Augen. Wir nehmen nicht normale Wasserflaschen mit auf den Berg, sondern wir nehmen so leicht isolierte Flaschen. Weil sonst immer auf dem Berg, wenn man da den ganzen Tag ist, das Wasser einfriert. Und kaltes Wasser, wo so Eisklumpen drin rumschwimmen, zu trinken, ist so doof, dass man da diese ISO-Kannen sehr gut benutzen kann. Einfach auch viel zu trinken, weil im Winter das größte Problem ist, dass man nichts trinkt und dann irgendwann Kopfschmerzen bekommt, weil wenn es kalt ist, trinkt man nichts. Wenn es warm ist, alles kein Problem, aber im Winter ein großes Problem habe ich sogar gelernt und musste ich eine Arbeit drüber schreiben in meinem Studium. tatsächlich. Mhm. Outdoor Leadership and Nature Conservation. Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Studium heißt. So, Outdoor Leadership in Norwegen, in Bø. Mhm. Und da war wirklich, es wurde so oft gesagt, dass bei Kälte nichts getrunken wird und dass das einer der größten Punkte ist, warum sich Leute verirren und sterben, weil sie nicht genug trinken, nicht mehr genug Konzentration haben und quasi verdursten.
Krass. Ja. Also deswegen, hast du da in Norwegen Thermos. Eine Arbeit geschrieben, 10 Seiten, wo du einfach nur 1000 Mal hintereinander hingeschrieben hast, ich muss mehr trinken.
Ich muss mehr trinken. Lustig, hab ich mir ja richtig, gut. Habe ich mir richtig Credit Points für eingeholt.
Ja.
War einfach.
Naja, gucken wir mal. Also alle Leute, die da ohne so eine Thermoskanne anreisen, werden, glaube ich, diesen Trip nicht überleben. Aber das ist das einkalkuliert. So. Wir 2, 3 bleiben immer auf der Strecke. Macht euch keine Sorgen.
Überhaupt nicht. Wir teilen auch nicht.
Wir teilen das auch nicht.
Nee. Jan. Ja, schön. Das dazu. Ja, genau, bisher ging es noch nicht so viel um Technik.
Ja, aber das zu den unglaublich spannenden Themen, die euch heute mal wieder mitgebracht haben. Ne? Das war's jetzt mit den spannenden Themen. Jetzt kommen wir zu den nicht so spannenden Themen. Nee, also jetzt, wir haben ja so eine Abstimmung gemacht, werden wir nächste Woche nochmal weiter darauf eingehen. Aber man kann daraus schon mal ableiten, dass die Hälfte von euch hier ist wegen Naturfotografie.
Ja.
Und die Hälfte kriegt jetzt richtig was mit. Jetzt geht's um Naturfotografie. Seid ihr für Natur, nur für Natur hier gewesen, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Und nein, Hermann, ich habe noch du hast ja gerade ein Thema gehabt. Ich finde schade, dass du mir nicht die Möglichkeit gibst, ein eigenes Thema anzuwählen. Und zwar gucke ich hier gerade auf eine Birke. Ich gucke aus meinem Fenster, ich bin umgezogen. Ich schaue auf eine Birke, um genauer zu sein. Und zwar möchte ich da gerne einen Vogelkasten hinhängen, damit ich hier an meinem Arbeitsplatz auch den Vogelkasten hinhängen kann und da gucken kann, wie die groß werden. Und das ist ja jetzt eine gute Zeit, wie wir wissen. Ne? Haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon behandelt. Man muss damit früh anfangen und nicht erst irgendwie Mitte März den dann langsam aufhängen, weil dann suchen die schon. Bei den ersten warmen Tagen merkt man jetzt schon, dass Blau- und Kohlmeisen sich schon mal umgucken, was der Markt, was der Immo-Markt, ne, machen wir mal Immo-Scout gucken, was so geht. Und da möchte ich meine Immobilie jetzt hier mal im Markt platzieren und diese Birke da mal ausschreiben. Und da haben wir, glaube ich, ja schon mal eine Folge drüber gemacht, ne?
Ja.
Mit verschiedenen Löchern zu Blaumeise, Kohlmeise, was geht wo rein und wo. Das könnt ihr euch alles bestimmt noch irgendwo anhören oder informiert euch. Nur als kleiner Trick, man kann nicht quasi jeden Kasten für jeden Vogel nehmen, sondern die haben alle unterschiedliche Kasten. Ich möchte gerne Blaumeisen. Kohlmeisen ist auch okay, aber ich will eigentlich eine Blaumeise. Und hatte ich letztes Jahr auch schon vor, ich möchte eigentlich einen Nistkasten mit Kamera haben. Mm. Hermann, was hältst du davon?
Habe ich ja letztes Jahr gekauft. Bin ich pro.
Hast du ja, letztes Jahr gekauft?
Ja, habe ich letztes Jahr gekauft. Ja, nee, habe ich wirklich. Ich habe das meiner lieben Schwester geschenkt. Und das hängt bei meiner Schwester im Garten. So ein kleiner, normaler Nistkasten mit einem Kabel und innen drin ist eine Kamera, die hat einen Bewegungsmelder und dazu gibt es eine App, die kann entweder den ganzen Tag über Fotos und Videos aufnehmen, wenn ein Tier reingeht mit Bewegungsmelder. Du kannst aber auch Livestream mit deinem Handy in diesen Kasten machen. Funktioniert super. Finde ich gut.
Funktioniert super und hat letztes Jahr gut geklappt. Und du hast das Gefühl gehabt, du musst mir das nicht mitteilen.
Ich habe dir das oder mitgeteilt. Ich glaube, die Frage ist eher eine des Zuhörens. Ne? Ich habe dir doch sogar den Link davon geschickt und so. Wollen wir nicht weiter reingehen? Also ich habe auf jeden Fall...
Nein, weiß ich schon. Ja. Aber natürlich weiß ich das. Kann ich mich natürlich genau daran erinnern. Aber kannst du mir... Ich habe da Lust, weiter reinzugehen. Ich bin nämlich auch einmal, habe hier recherchiert und habe auch so eine sehr coole Seite gefunden, wo das ein Mensch selber baut und auch in hochwertig, sodass ich das hier auch mit meinem eigenen WLAN-Netz verbinden kann und dann vielleicht sogar so einen Stream daraus machen kann. Also man kann das ans WLAN anschließen und dann eben auch ans Internet, um das zu streamen. Und es könnte ja zum Beispiel auch auf unserem Zeitweise Naturkanal, gibt es schon Millionen Mal, ich weiß, ist nichts Neues, aber irgendwie fände ich das cool, weil ich die ja auch von außen fotografieren kann, hier von meinem Schreibtisch. Und irgendwie habe ich da Lust, nochmal mich zu informieren. Danke, Hermann, dass du dich da schon informiert hast. Und das war auch gar nicht so teuer, ne?
Das war ja ein Geschenk. Das darf ich jetzt nicht, sonst hört meine Schwester ja mit. Okay. Aber nee, war nichts, war ganz günstig.
Ganz günstig, 10er.
Ganz günstig, oder so. Bisschen mehr. Aber
ja, da würde ich mich freuen, wenn du da nochmal mir das schickst. Und
ich schick
jetzt
dir das
aber auch als Aufruf für alle anderen Menschen. Vielleicht habt ihr auch Lust, sowas zu machen. Ich habe da letztes Jahr schon drüber geredet, dass das meine Kindheit total geprägt hat. Und ich glaube, ich seit wirklich deswegen wahrscheinlich auch Ornithologe und naturbegeistert geworden bin, weil einen das so abholt, wenn man diesen Blaumeisen beim Brüten zugucken kann. Und wir haben hier auch, ich wohne mit auch verschiedensten Kindern zusammen in diesem Haus und da würde ich mich, glaube ich, darüber freuen, wenn ihr das auch sehen.
Ja.
Also da draußen hängt jetzt Nistkästen auf.
Ja, finde ich richtig gut. Also es macht wirklich auch Spaß. Es gibt ich schicke dir das nochmal, ich gehe da nochmal mit dir rein, aber es ist auf jeden Fall der absolute Hammer. Mich holt das auch so ab, das zu sehen. Also muss ich auch meine Schwester nochmal fragen, ob das Ding irgendwie, ob da was eingezogen ist oder so.
Also das hätte ich nämlich gedacht, wenn das funktioniert hätte, hätte ich doch die ganze Zeit irgendwelche Screenshots und Geschichten aus dem Blaumeisenkasten bekommen und so. Ich stelle mir das mal vor, dass die WLAN-Verbindung immer nicht geht, die App abstürzt. Ich habe da noch kein Vertrauen in die Technik.
Ja, also die genau wird auch mit dem WLAN verbunden und da ist so eine große Antenne dran. Da sind so, glaube ich, zwei Antennen mitgeliefert und so. Und also genau, es muss irgendwie relativ nah an einem WLAN sein. Man kann das aber auch irgendwie, mit einem
Kabel
und verlängern und so. Ne? Genau, das größte Problem ist aber, glaube ich, dass also je nachdem, wo man, in was für einem Habitat man so einen Kasten aufhängt, ist, dass die Meisen einfach sagen, nö, habe ich keine Lust drauf. Also auch jetzt hier, wo ich gerade bin, im Garten hängen, ich weiß gar nicht, wie viele Kästen. Und es sind immer die gleichen drei belegt. Immer.
Okay.
Und wenn du jetzt irgendwie irgendwo hingehst und irgendwo noch ein paar andere Kästen hinhängst, dann werden die nicht auch einfach belegt. Also die sind schon relativ speziell, die Tierchen.
Ganz
spezielle
Tierchen.
Und du wohnst ja da auch in welchem Stock?
Ja, im dritten quasi.
Ist natürlich auch wirklich natürlich eine Immo mit Aussicht dann, ne?
Immo mit Aussicht und dir turnen halt die ganze Zeit Blaumeisen in dieser Birke rum. Also ich glaube, die platziere ich da gut. Okay. Aber Hermann, so viel zum Nistkasten. Da werdet ihr bestimmt auf dem Laufen gehalten werden. Entschuldigung, dass es hier so ploppt, das bin ich.
Okay.
Aber Hermann, zurück zu deinem Thema. Naturfotografie. Was hast du denn uns mitzuteilen, Herr Hirsch?
Naturfotografie. Jetzt wird es richtig, richtig nerdig. Jetzt wird es richtig nerdig.
Komm.
Ich weiß nicht, was nerdiger ist. Fangen wir an mit einem 3D-gedruckten Teil für ein Objektiv? Oder Spezifikationen über eine Kamera, die es noch nicht mal gibt.
Du, beides so ich Themen, will 3D-gedruckte Sachen haben, Hermann.
Okay,
nimm uns mit auf deine Reise.
Okay. Den ich sehr schätze, Jan Lessmann, hat ja vor nicht allzu langer Zeit bei YouTube ein Video über ein ganz wunderbares Objektiv, nämlich das Canon 200 bis 800 gemacht. Tolles Objektiv. Ich bin mittlerweile auch stolzer Besitzer eines solchen Gerätes. Musste aber leider feststellen, dass dieses Objektiv eine kleine Schwäche hat. Und das ist der manuelle Fokusring hinten. Der ist erstmal, wie auch bei einem 100 bis 500 beispielsweise, so doof geartet, dass für alle Menschen, die auch 2024 noch auf einen manuellen Fokus angewiesen sind, so wie ich, total doof da platziert ist. Also ich habe mir einen sechsten Daumen anschweißen lassen müssen, um überhaupt da irgendwie hinten dran kommen zu können.
Ja.
Total doof. Dann lässt er sich unglaublich schwergängig drehen und er ist so in dieses Objektiv gearbeitet, dass man auch durch einen Handschuh kaum merkt, ob man jetzt diesen Ring gerade in der Hand hat oder nicht.
Ja.
So, und weil
ich möchte dazu sagen, es lässt sich schon bedienen. Also ich habe das ja auch, man kann es benutzen, nur nicht, dass Leute, die ja das vielleicht hier hören, meistens wird das dann immer so überschwänglich. Das kann man nicht benutzen, das Objektiv. Es geht nicht, so ein Dreckszeug muss ein Canon boykottieren. So ist es natürlich nicht.
Absolut.
Man kann
nicht.
Es irgendwie benutzen, aber es nervt.
Es nervt ein bisschen, genau. Ich habe gerade bei Patreon, falls ihr da mal vorbeigucken wollt, ein Foto hochgeladen. Eiszapfenzauber heißt das. Da habe ich durch ganz, ganz viele Eiszapfen, die im Gegenlicht beschienen waren, manuell eine Krähe fotografiert.
Mhm.
Und das war so ein klassischer Fall. Wenn man sagt, ja, der Autofokus ist mittlerweile so gut geworden, braucht man gar nicht mehr. Bei solchen Fotos braucht man ihn, weil der Autofokus, der wird niemals dieses Tier finden. Und selbst wenn du das Feld da drauf machst, dann springt er auf irgendeinen Bereich, der dazwischen ist, auf irgendeinen Ast und so. So, und das war genau so ein Moment, wo ich dann mit Handschuh, dann habe ich den Handschuh so in meinen Zähnen so ausgezogen und habe so die ganze Zeit und war dann da halt irgendwie am Fummeln. Dann ist noch die Brille beschlagen und es ging natürlich trotzdem. Ich meine, das Bild könnt ihr euch da angucken, es hat geklappt, aber es ist einfach eine kleine Hemmschwelle mehr, die ich gerne aus dem Weg räumen wollen würde. Was kann man da tun? Habe ich mir direkt überlegt. Am besten wäre es natürlich, wenn man irgendwie diesen Ring erstmal griffiger macht, dass man ihn deutlich besser drehen kann. Könnte man also eigentlich einfach irgendwie Gummi drum machen. Ich habe schon an eine Schlauchstelle gedacht, aber das ist irgendwie nicht so schön und so. Und dann bin ich ganz kurz in das Thema 3D-Druck abgedriftet. Habe mich ganz kurz mal, wenn man schon googelt, ne, die besten 3D-Drucker 2024 und dann so feststellt, also teuer ist das gar nicht. Um dann festzustellen, okay, wie bringe ich dem 3D-Drucker denn bei, das, was er drucken soll. Und man dann schon mit Tutorials für irgendwelche Programme anfängt, wo man schon dabei scheitert, es überhaupt auf Zentimeter zu stellen, habe ich das Ganze wieder zugemacht und habe einen lieben Freund, Sönke an dieser Stelle, falls du das hören solltest, ganz lieben Dank angehauen und der hat das zusammen mit mir umgesetzt. Ich habe dieses Teil noch nicht in der Hand, stand jetzt. Ich weiß nur, dass es demnächst einen Ring geben wird, der passgenau um dieses Objektiv gesetzt werden kann und nicht nur den, die Griffigkeit des Ringes optimieren wird, sondern auch durch, ja quasi dadurch, dass der Ring relativ lang ist, den Fokuspunkt deutlich weiter nach vorne an dem Objektiv verlegen wird. Soweit zumindest die Theorie. Es kann sein, dass es total scheitert. Ich wollte das nur schon mal mit auf den Weg geben, damit ihr auch so ein bisschen irgendwie der Frage nachgehen könnt, was professionelle Naturfotografen den ganzen Tag so machen. Unter anderem sowas. Und nächste Woche werde ich dann halt berichten, ob es absolute Zeitverschwendung war oder nicht. Ja.
Ich habe ja das Foto, man muss sagen, schon geschickt. Ja. Du, du besserst dich. Also du wirst professioneller. Ich weiß, dass du vor 2 Jahren in Schottland die Canon R5 auch höchst professionell quasi abgedichtet hast für Canon, weil die das ja nicht auf die Reihe kriegen, ihre Canon R5 vernünftig abzudichten. Hast du das unglaublich tolle Material Gaffer-Tape benutzt,
ja, stimmt,
um das
ja
da drüber zu kleben. Und da wollte Klaus auch schon, dass du das als Patent anmeldest.
Stimmt,
ich weiß nicht, ob das durchgegangen wäre, aber jetzt mit so einem Ring, ne, wäre das schon so eine Sache. Ist
next level auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Ich finde es auf jeden Fall immer wieder spannend, dass anscheinend Canon ja nicht irgendwelche Leute hat, die das in die Hand nehmen und sagen, oh ja, also wie passiert das? Das finde ich schon spannend. Geht jetzt auch zu weit und ich will auch nicht in so ein Bashing kommen, aber anscheinend hat das ja niemals jemand in der Hand gehabt, der einen manuellen Fokus benutzt. Ne? Dieses Objektiv ist einfach für Autofokus gebaut. Ob sie diesen Ring hätten sie auch einfach weglassen können.
Ja, ich meine, sobald man es am Stativ hat, ist es wieder egal, dann kann man irgendwie das auch dahin machen und so, aber ich habe mir das neulich erklären lassen von jemandem bei Canon und ich habe es natürlich jetzt genau wieder vergessen, aber es hat irgendeine Bewandtnis, dass das Modul des Fokussierens muss möglichst weit hinten im Objektiv sitzen, aber, und jetzt habe ich wirklich gar keine Ahnung, das ist doch ein elektronischer Ring, das ist doch keine Mechanik. Du kannst ja sogar umstellen, ob du den als Control-Ring, also wo du irgendeine belegbare drauf machst oder halt den auf Autofokus oder manuellen Fokus machst. Das heißt, er muss ja elektronisch sein.
Jetzt wird's nerdig. Weiß ich nicht wieso, aber ist auch egal. Aber gut, ich finde gut, dass du uns da mitnimmst und ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert.
Ja, ich werde da bei Instagram wenn das Ding da dran ist, werde ich mal hier auch so ein Reel machen, ne? So ein Reel dann hier, damit man das mal sieht und so. Und dann, nehme ich euch da alle mit.
Schön, Herr. Du, das sieht doch gut aus.
Ja. Ich weiß wirklich noch nicht, ob du da wirklich begeistert von bist oder nicht. Der Scheideweg ist genau da, wenn ich mit diesem Ding in Schottland ankommen sollte und es richtig gut funktioniert, dann wirst du richtig abgeholt. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann also ein Scheiß und Quatsch.
Ja, Mann, ich möchte das auch unbedingt haben. Es kann nicht sein, dass du in Schottland damit rumläufst und ich nicht. Ich glaube, würde ich gerne einfach, auch wenn es scheiße ist, hätte ich es gerne in doppelter Ausführung.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde da mal noch mal ein bisschen dran rumfallen und dann da irgendwann ein Patent anmelden und dann wird zeitweise einfach ein Canon-Zubehör-Lieferant.
Finde ich gut, ja.
Dann kann ich auch endlich einen eigenen 3D-Drucker kaufen.
Ich habe Hermann schon erzählt, dass es so sein wird irgendwann, weil Hermann sich so in das Thema reinsteigert, dass alle Leute sich immer fragen, so wie, die haben so viel Stress und die ganze Zeit erzählen sie, dass sie nicht irgendwie keine Zeit haben und so. Und es wird sich dann 2024 alles verändern, weil Hermann die ganze Zeit nur noch vor dem 3D-Drucker sitzt und persönlich einzeln diese Schellen produziert, auch für andere Objektivhersteller auf einmal. Auch mal in Nikon gucken, was die so machen. Sehe ich dich, Hermann.
Ja, absolut. Da kann man noch eine Marke mitmachen, glaube ich. Ja. Irgendwie schaffe ich es mir damit noch einen Burnout abzuholen. Aber das gucken wir mal. Gut, Jan, das genug zum 3D-Druck. Möchtest du uns mal ein bisschen mitnehmen in die nahe Zukunft des Konzerns Canon?
Boah, ja, es ist immer lustig, weil wir uns ja doch häufig darüber unterhalten. Ja. Wenn ich das hier in diesem Podcast vortragen muss, fühle ich mich aber immer ein bisschen schlecht, muss ich gleich dazu sagen.
Geht mir auch so,
aber da muss man jetzt mal drüber stehen, denn Technik ist natürlich auch manchmal wichtig und auch wir sind nicht davon gefeit, dass uns das ja, irgendwie fasziniert, was die da so machen. Und mein größtes Problem, was ich mittlerweile ja wirklich habe, ist, dass diese Kamera nicht bei Regen zu benutzen ist.
Ja.
Und es gibt ja bei Canon noch eine Produktlinie, die 1er-Serie von Canon, die ja besser abgedichtet werden soll. Und die kann man leider gerade nur als 1DX kaufen und ich möchte nicht mehr mit Spiegel fotografieren, aber es gibt vielleicht bald ja eine Canon R1. Und da sind wir natürlich alle schon ganz aufgeregt. Ne?
Muss ich natürlich direkt zwischengrätschen, bevor nämlich dann jetzt wieder Leute bei uns war in die Spotify-Kommentarspalte, die es übrigens gibt, wie ich weiß. Lasst uns da gerne mal einen Kommi da. Schreiben, ja, es gibt doch die R3, die ist ja so abgedichtet wie eine R1.
Ist so? Ja, das stimmt. Also sie hat aber nur 24 Megapixel, das ist ein Problem. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Schottland-Ausstellung druckt oder gerne croppt, wie der Fachmann sagt, oder die Fachfrau, dann ist das natürlich mit 24 Megapixel ein Problem. Aber wir wissen ja auch nicht, ob die R1 mehr hat, ne?
Wissen wir noch nicht. Genau, jetzt kommen wir dazu. Es wurde nämlich die ersten Features oder die ersten Specs von der R1 wurden auf unserer unglaublich wichtigen Seite Canon Rumors rausgehauen. Und da kann man schon sehen, dass die Kamera zumindest Stand jetzt gegebenenfalls nur 30 Megapixel haben sollte. Das ist natürlich ein Thema. Jan, würdest du dir eine Kamera mit 30 Megapixeln kaufen?
Eigentlich irgendwie nicht. Das macht mich wirklich ein bisschen betroffen. Ja.
Mhm.
Weil es sind, es ist einfach wenig. Ich weiß, dass man auch sagen kann, und ich das auch manchmal habe, dass 24 ja eigentlich reichen und so. Aber wenn man schon so viel Geld dafür ausgibt, dann wäre das irgendwie für mich so ein Ding. Aber wenn ich wüsste, dass das ISO-Rauschen und was auch immer, also vor allem ISO, so viel besser ist, dass es eigentlich irgendwann egal ist, dann würde ich sagen, okay, macht es wieder einen Unterschied. Ja, wir haben das mal getestet, um es jetzt ganz, ganz fein zu machen. ich habe ja eine R6 und es gibt eine R5 von Canon. Und wir haben mal geguckt, bis zu welchem ISO-Bereich es denn überhaupt auflösbar ist. Also wann sehen R6 und R5 einfach komplett gleich aus? Bei welcher ISO-Zahl? Und das war so bei ISO 5000 ungefähr.
Genau, da muss man kurz dazu sagen, die R6 hat 20 Megapixel, die R5 hat 45. Nur dann, damit man das hier nochmal hat. Ja.
Und da hat man quasi erst ab ISO 5, also ab ISO 5000 hatte dann die R6 die Nase vorn oder die sahen eigentlich ziemlich gleich aus, davor die R5. Und ich mache schon ein paar Fotos unter ISO 5000, deswegen, ja.
Ein paar. Schwierig. Ja, nicht viele. Genau. Und dann kommt ja immer noch wieder eine Sache dazu. Man kann ja mittlerweile auch mit Gigapixel und Co. die Bilder interpolieren und dann spielt es eigentlich auch keine Rolle. Ein Problem, was wir ganz kurz anschneiden können, sind Wettbewerbe, bei denen wir ja auch gerne teilnehmen. Und da gibt es Regeln, dass Bilder mindestens 3000 Pixel an der langen Kante haben müssen, ohne interpoliert worden zu sein. Und da hat man einfach, wenn man mit einer R5 mit 45 Megapixel fotografiert, einen unglaublichen Vorteil, weil man viel mehr schneiden darf, als bei einem Foto, was man exakt so mit einer Kamera aufgenommen hat, die 20 Megapixel hat. Ja. Da, also hat man viel, viel weniger Freiheiten. Deswegen ist das für uns immer so ein Ding.
Aber, naja. Herr Mann, das kann doch auch nicht sein. Also da müssen wir jetzt auch mal sagen, also ich meine, Wettbewerbe sind das eine und macht man mit, macht man nicht mit, macht Spaß mitzumachen und ist auch irgendwie für manchmal einfach schön, in so einem Wettbewerb dann zu hängen und irgendwie, dass ein Bild einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber es kann doch nicht sein, dass da diese 3000 Pixel-Regel uns davon abhält, eine Kamera zu kaufen, die nur 30 Megapixel hat. Also da müssen die Wettbewerbe einfach irgendwie auch mal einen Schritt in die andere Richtung tun.
Ja, glaube ich auch. Ich finde 30 Megapixel ist auch an der Grenze, also dann fange ich auch langsam an, wieder entspannt zu sein. Die haben das mit Sicherheit gemacht, weil, da kommen wir zu anderen Spezifikationen von dieser Kamera, sie soll ja bis zu 120 Bilder in der Sekunde full featured haben, also mit Autofokus und Belichtungsmessung. Das ist krass viel. Ja. Und auch so Sachen wie, wenn man in dem Compressed Raw fotografiert, kann man mit 40 Bildern in der Sekunde nonstop fotografieren, bis die Speicherkarte voll ist. Hole ich irgendwie auch ab. Normalerweise bei einer R6 Mark II oder so, die das hat, kann man das auch machen für ein, zwei Sekunden. Dann ist der Buffer voll und dann kann man die Kamera erstmal irgendwie zur Seite legen und ein bisschen warten, bis sie sich wieder regeneriert hat und weggeschrieben hat. Da könnte man einfach, machst du die 1-Terabyte-Karte rein und knallst dann einfach mit 30 Megapixeln da 15.000 Bilder ohne Unterbrechung auf die Karte. Finde ich irgendwie eine gute Sache. Naja.
Aber Hermann, noch eine Sache. Wenn es soll ja bald auch Nachfolger der R5 rauskommen.
Ja.
Die wird ja auch kommen. Warum willst du denn jetzt eine R1 haben und nicht eine R5 Mark II?
Genau, und jetzt sind wir mitten im Kern der Sache. Also das ist wirklich, wirklich ein bisschen schwierig. Wollte ich nochmal generell zu den Spezifikationen dieser Kamera sagen, von der R1. Das Flaggschiff von Canon hat man jetzt 5 Jahre drauf gewartet und so. Und dann liest man das und ist eher so ein bisschen, liest sich irgendwie, das ist irgendwie, ne, 30 Megapixel, ja, irgendein neuer Sucher, Sensor, bla, Sülz, irgendwie liest sich das nicht gut. Mhm. Und ich glaube aber, dass, wenn die Kamera rauskommt, sie ganz schön hoffentlich schockieren wird in Sachen Performance, dieser augengesteuerte Autofokus, den die R3 auch schon hat. Das bedeutet, dass die Kamera im Sucher sieht, wo du hinguckst und darauf scharf stellt. Wenn solche Sachen noch verbessert werden oder dieses Pre-Shooting, was ja auch Kameras schon haben, das heißt, durch das Halbdurchdrücken des Auslösers quasi ein Buffer vorgeschrieben wird, der beim kompletten Auslösen des Auslösers rückwirkend die Bilder mit aufnimmt. Wenn so etwas über einen Custom-Knopf einfach ein- und auszuschalten ist und dann auch nicht in einen doofen Container, sondern richtig gespeichert wird, dann wären das alles Punkte, wo ich sagen würde, ja, würde ich machen, wenn das alles Sachen sind, die eine R5 Mark II nicht hat.
Glaube ich auch. War spannend, du.
Ist spannend.
Man muss ja auch dazu sagen, wir fahren jetzt nach Schottland und ich hatte auf jeden Fall bei keiner Kamera schon so viele Ausfälle wie bei einer R5 und deswegen würde ich tatsächlich mir jetzt auch allein nur deswegen eine R1 kaufen, weil, also ich meine, es wird, Preis ist einfach super teuer, aber wenn die nicht funktioniert und wir das professionell machen und da zu dritt, ich weiß noch, vor 2 Jahren waren wir in Schottland, zu dritt hatten wir zwischenzeitlich alle keine Kamera mehr, weil alle, wir waren in der schönsten Natur überhaupt, wir haben das natürlich nicht abgedichtet, uns nicht darum gekümmert, einfach ganz normal fotografiert, weil man davon ausgeht, dass es so sein soll und keiner mehr seine Kamera bedienen kann und wir dann da einfach saßen und gesagt haben, ja, schau uns die Natur halt jetzt an.
Ja, boah, das war wirklich ein bitterer Moment. Und da hätte man mit einer R3 oder einer R1 dann hoffentlich bessere kann oder natürlich mit einer Olympus. Aber das was wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Mit der hätte man da immer noch verrauschte Bilder machen können. Spaß, Entschuldigung, liebe Leute, Entschuldigung.
Ja, du, das war doch ein schöner Ausflug in die Technik. Ich habe noch ein kleines Thema. Um es jetzt nochmal richtig abzubilden, welche verschiedenen Themen wir haben. Und zwar möchte ich euch noch mitteilen, dass ich durch eine Wärmebildkamera geguckt habe. Und da müssen wir vielleicht mal grundsätzlich drüber reden. Mhm. Wärmebildkameras sind ein Thema, was wir uns mal auf Liste tun können für die nächsten Podcasts. Ich habe da nämlich einige Entdeckungen gemacht und ich werde gleich mit einer Wärmebildkamera auch Eulensuchen gehen. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt uns nicht, sondern wir wissen, dass das viele Leute interessiert und wir werden da in den nächsten Folgen mal drüber reden. Ne? Das war so ein kleiner Teaser.
Damit kleiner die Leute Teaser, machen wir gerne. Wärmebildkamera, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja. Da hast du ja welche, ich hab gehört, dass ein befreundeter Fotograf von uns sich gerade auch eine neue gekauft hat und das uns nicht gesagt hat. Aber da gehen wir nochmal zu ganz anderen Zeiten.
Eieiei.
Ja, so viel dazu. Und ihr merkt schon, was jetzt auch nochmal wichtig ist, hast du schon über diese Abstimmung geredet? Hast du da...
Ja, kurz angeteasert.
Angeteasert. Danke, dass so viele Menschen mitgemacht haben. Wirklich unglaublich. So viele Abstimmungen haben wir hier noch nie gehabt. Und ich gucke mal, wie der aktuelle Stand aussieht.
Und die Frage war, seid ihr hier aufgrund von Naturfotografie oder Natur?
Genau. 240 Stimmen. Ich finde das schon ganz schön viel.
Ja.
Und davon gingen 115 Stimmen an Natur. Also ich würde sagen, den ersten Part dieses Podcasts. Und 125 Stimmen, also den zweiten Teil.
Sind wegen 3D-Druck.
Diana jetzt mal rausgerechnet. Ging es um Naturfotografie. Und das sind einfach sehr große Welten. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, also viele Menschen, die sich gleichzeitig für die Sumpfeule in sehr speziell interessieren und für die erkennen R1, oder Herr Mann?
Das ist schon eine sehr, sehr schmale Schnittmenge. Ja. Aber da sind wir ja dran, das war ja auch der Grund, warum wir das Ganze gefragt haben. Da wollen wir jetzt nicht weiter reingehen, nur einfach, damit ihr schon mal weiter überlegt, was haben die da wohl vor? Warum gibt es wohl eine Abstimmung? Warum wollen die das wissen? Denkt mal drüber nach.
Nee, Hermann, damit fangen wir gar nicht erst an.
Ich wollte es einmal sagen, während ich es dich sehe. Und ich hatte irgendwie mit ein bisschen mehr Enttäuschung gerechnet in deinem Gesicht.
Ich möchte nicht, dass solche Sachen hier in diesem Podcast benannt werden.
Denk mal drüber nach.
Auch unironisch. Das
ist also hiermit gestrichen. Okay, gut. Dann sind wir damit am Ende von diesem Podcast angekommen. Hier gibt es jetzt lecker Mittag. Weiterhin viel Spaß bei diesem doofen Wetter. Seid ein bisschen vorsichtig. Ist ganz schön windig. Geht nicht irgendwo in den Wald einfach so. Es ist wirklich gefährlich. Ne?
Es ist gefährlich da draußen.
Es ist gefährlich. Guck lieber nach Schneeglöckchen im Vorgarten, wo über euch nur Himmel ist oder so.
Schön.
Genau.
Hermann, gut. Es war schön. Ja. Danke für diesen kleinen Tech-Talk hier an dieser Stelle.
Und sehr gerne.
Und dann nächstes Mal weiter.
werde berichten vom 3D-Druck. Ne? Seid gespannt.
Alles klar. Ja. Alles klar. Tschüss, Hermann. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.